und von Wolfgang Steininger. Der Wolfgang Steininger ist ein Urgestein auch der oberösterreichischen Kunst- und Kulturszene, vor allen Dingen der Programmkinoszene. Gleich gegenüber, zwei Häuser weiter, ist das Programmkino von Freistadt, die Lokalbühne Freistadt. Eine der ältesten Kulturinitiativen überhaupt in Oberösterreich, mehr als 30 Jahre. Und der Wolfgang wird uns ein bisschen was über die Arbeit der Lokalbühne und über die Kulturinitiativen oder sozusagen das Thema Kultur generell ein bisschen in der Region erzählen. Und der Boris Hulker, da ist der Boris. Der Boris ist aus Oberplan, ist unser tschechischer Botschafter beim Festival, wenn man so will, und er wird uns dabei unterstützen in der Vernetzung mit tschechischen Künstlerinnen, Künstlern, Initiativen für Einreichungen oder für Kooperationen und für Projekte. Was sozusagen, was lässt sich über die Region anders um Rauerbahn oder der Großraum Freistadt an der Grenze, was lässt sich dort aus deiner Sicht berichten?
Ja, Robert Reuss, grüß euch. Ich bin also nur in Reserve da. Der eigentliche Chef ist der Fritz Fellner, Emeritus vom Schlossmuseum, und das ist eigentlich der Historiker, was also jetzt diese Grenzzone anbelangt und auch vor allem also diese Transitzone. Ja, wenn der Fritz Fellner da wäre, würde wahrscheinlich der Vortrag sehr lange dauern, weil sein Wissen ist also komplett, das bringt er gar nicht unter. Ich beginne also mit der Geologie, warum Transitzone? Wir haben also dieses geologische, diesen Böhmerwald, dieses Herzhünische Gebirge, ein mächtiger Granitblock, unterbrochen nur von diesen ungefähr auf 20 Kilometer zwischen Leonfelden und Freistadt, dieses Freistädter Becken, ein Höhenunterschied von ungefähr 500 Meter. Und das war also eigentlich die einzige Chance, von der Moldau oder umgekehrt zur Donau zu kommen. Und so war das also jetzt seit, würde ich sagen, sicher 3.000, 4.000 Jahren eine wichtige Transitzone, schon von der Keltenzeit her. Sie wissen, Böhmen war salzlos. Und so her, man kann also heute noch anhand der Ortsnamen kann man also noch feststellen, diese keltische Spur. Es war natürlich in der Keltenzeit, waren es also nur Saumwege. Im Mittelalter hat sich der Verkehr intensiviert. Daher schon im Hochmittelalter die Überlegung, dass man die Donau und die Moldau verbindet. Es hat verschiedene Kanalprojekte gegeben, Karl IV. Zum Beispiel. Das hat sich also alles nicht realisieren lassen, denn man muss sich dann ab 1526 war das ja die große Habsburger Monarchie, wo also dann das Habsburger Reich das Salzmonopol auch in Böhmen und Mähren bekommen hat. Man muss sich vorstellen, also im Tag bis zu 600, 16., 17. Jahrhundert, bis zu 600 Salzfuhrwerke die Stadt, 200, Entschuldigung, die Stadt passiert haben. Die Stadt Freistadt hatte ungefähr 1000 Einstellplätze für Pferde. Und so ist er dann, nachdem die Kanalbauprojekte nichts geworden ist, ist dann die Pferdeeisenbahn gekommen, dann später also dann die Eisenbahn. Das war also schon eine sehr wichtige Verbindung. Zum Beispiel bei dem großen Brand in Freistadt ist also dann die Feuerwehr aus Linz mit der Eisenbahn angerückt gekommen und hat also bei den Löscharbeiten da geholfen, was man sich heute also nicht mehr vorstellen kann. Die große nächste Zäsur ist eigentlich gekommen mit dem Zerfall der Donaumonarchie. Auf einmal zwei unabhängige Staaten, Österreich und die Tschechoslowakei. Das ist also nicht ganz problemlos gegangen. Die deutsch sprechenden Gebiete in Südböhmen, aber natürlich auch in Westböhmen, im eigentlichen Sudetenland, wollten sich nicht dem neuen tschechoslowakischen Staat anschließen. Und so hat sich dann im Raum von Hohenfurt, von Vichybrod, ein ungefähr 600 Mann starkes, bewaffnetes, eine Bürgerwehr gebildet, und da ist es dann auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen in Kaplitz, und die südböhmischen Gemeinden wollten sich also nicht dieser neuen Tschechoslowakei anschließen, und darin ist natürlich dann auch schon der Sprengstoff gewesen für die nächsten 20 Jahre. Aber dieser Wunsch, dass sich die deutschsprechenden Gebiete Deutsch-Österreich anschließen, ist also bald verflogen, denn im Februar 1919 ist der neuen Tschechoslowakei ein total toller finanzwirtschaftlicher Coup gelungen. Die haben innerhalb, im Februar war das, innerhalb von zwei Nächten haben sie die K&K-Krone umgestempelt in die neue tschechoslowakische Krone, in die KC. Und damit hat sich also die Tschechoslowakei abgehoben, abgekoppelt von der Inflation, von der Not, von den Kriegsschulden. Und man muss sich vorstellen, dass also dann im Jahre 1920 musste man für eine tschechoslowakische Kronen 35 österreichische Kronen bezahlen. Und damit war also eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung verbunden in Südböhmen. Und die Grenze wurde dann zu einer Schmuggelgrenze. Es wurde sehr viel geschmuggelt. Die Batja-Schuhe, Saccharin, Zigaretten und so weiter und so fort. Einen ganz wichtigen Punkt, den ich also noch jetzt vergessen habe, war dann, was Transit anbelangt, war der Rücktransport der tschechischen Legionen aus Italien. Da ist also ziemlich wild zugegangen und eine Besonderheit war dann auch die Einreise Masaryks über Sumrau in die Tschechoslowakei. Nächste Zäsur war dann eigentlich im März 1938 Anschluss Österreich an das Deutsche Reich. Und damit haben also die deutschsprachigen Böhmen, dieser Begriff ist mir lieber als die Sudetendeutschen, einen gewaltigen Aufschwung genommen, heim ins Reich. War die Devise, die Sudetendeutsche Partei hat innerhalb von ein paar Monaten ihre Mitgliederzahl von ungefähr 700 auf 1,5 Millionen verdoppelt. Und es war für Hitler ganz klar, er will die Tschechoslowakei militärisch zerschlagen. Und das hat sich auch ausgedrückt, dass also bereits im Mai 1938 ist bereits die Prager Bundesstraße im Bereich vom Dorf Leopoldschlag in dem Ausmaß gestaltet worden, also eingerichtet für den Einmarsch. Die Tschechoslowakei hat also dann schon begonnen, relativ frühzeitig eine Art Maginot-Linie einzurichten an der Grenze mit Befestigungsanlagen. Und es kam also dann bereits im September zu einem militärischen Putsch der Sudetendeutschen, der zurückgeschlagen wurde. Und es wurde die Generalmobilmachung in der Tschechoslowakei ausgerufen. Und da waren also auch ungefähr 300.000 Deutschsprachige zum Militär verpflichtet. Manche sind desertiert oder haben sich einer Einberufung entzogen und haben sich dem paramilitärischen Sudetendeutschen Freikorps angeschlossen. Sie sind also mit ihren Waffenmaschinengewehren über die Grenze. Jetzt sind wir schon in Oberdonau und haben also hier Maschinengewehrstellungen eingerichtet. Und Hitler hat dann am 18. September den Befehl gegeben, dass dieses Freikorps im Bereich des Mühlviertels, waren es ungefähr um die 4000, dass die dann die tschechischen Grenzstationen angreifen. Und das ist also auch passiert. Und im Bereich des Ortes Zetwing zum Beispiel wurden 29 tschechoslowakische Zöllner, 6 Frauen, 2 Kleinkinder gekidnappt und 6 Wochen dann in Salzburg interniert. Aber bekanntlicherweise am 1. Oktober das Münchner Diktat und damit wurde also dann das deutschsprachige Gebiet eben angeschlossen und die Region bis Rumau und Kaplitz kam also dann zu Oberdonau. 1945 um den 10. Mai sind dann die Amerikaner gekommen, auch in Südböhmen und auch im Mühlviertel und die Sumrauer Bahn war bekanntlicherweise wurde dann eine Zeit lang war also die Trennlinie zwischen den Amerikanern und den Russen. Ja, es folgt also dann, die Sudetendeutschen haben nicht gewusst, wie es weitergeht. In manchen Ortschaften sind also ein Drittel sind geflohen und 1946 dann die systematische Ausweisung, 1948 dann die kommunistische Machtergreifung und 1951 die Errichtung des Eisernen Vorhangs. Und damit in diesem Grenzgebiet, das war dann die Sperrzone, wurden dann die sichtbaren Häuser und Ortschaften im Erdboden eben gleich gemacht. Ja, dann ist es natürlich auch in dieser Zone zu Todesschüssen gekommen. Im Bereich von Mühlviertel sind das ungefähr 16 Personen ums Leben gekommen. Die Kirchen wurden zerstört und so weiter und so fort. Man könnte noch vieles weiter erzählen und muss sich heute dann Gedanken machen, wie kann man also die Geschichte, glaube ich, in dieses Projekt einbauen. Fritz Fellner hat sich bereit erklärt, irgendeiner Form, falls das erwünscht wird, auch bei der geschichtlichen Schiene mitzutun. Ende, danke.
Es gibt jedenfalls eine sehr starke lokalhistorische Auseinandersetzung Auseinandersetzung mit der Geschichte der Region, insbesondere auch im Hinblick auf das Thema Tschechien, Tschechoslowakei, der ganze geschichtliche Kontext. Also da gibt es viel Auseinandersetzung, da gibt es eine ganze Reihe an ganz profunden Lokalhistorikerinnen, Lokalhistorikern, unter anderem eben im Umfeld des Schlossmuseums Freistadt, auf die man sicher bei Projekten, Ideen oder beim Festival selbst dann immer wieder zurückgreifen kann. Andi Wahl ist sozusagen auch ein Urgestein der freien Szene im Mühlviertel Oberösterreich und auch Lokalhistoriker. Aber wenn es um lokalhistorische Themen, Fragestellungen gibt, kann man sich sicher an den Hubert Ois, an das Schlossmuseum Freistadt oder auch an den Andi Wahl wenden.
Ja, danke für die Einladung. Wir sind da im Salzhof, das ist eine Kultureinrichtung der Gemeinde. Musikschule ist ja in einem nebenbei ist eine Säule, oben ist nur ein zweiter Säule. Herunten haben ungefähr 300 Plätze, oben die ist 150 und das ist halt das Foyer da drinnen. Wir machen viel also ich bin Obmann der Lokalbühne seit Anfang an, jetzt eh nicht mehr lang hoffentlich, gegründet 1984, aus Kino hat es vorher schon gegeben, ich bin ja natürlich durch meine Eltern zum Kino gekommen, also ich bin ja im Kino geboren, seither mache ich da immer ein bisschen was. Habe zwar zwischenzeitlich einmal studiert, aber bin trotzdem im Kino hängen geblieben. In den Anfangsjahren ziemlich einen Kampf gehabt, es ist da eine sehr konservative Gegend und mittlerweile begreifen aber die Konservativen, dass sie ohne Kulturszene nicht überleben können. Ein Fremdenverkehr ist auf Kultur zurückgeworfen, das ist furchtbar, wenn die Messen nicht mehr funktionieren. Dann muss die Kultur herhalten. Und wir haben auch immer wieder Großveranstaltungen, wo Freistadt ausgebucht ist. Der Sommer ist bei uns eigentlich eine der wesentlichsten aktiven Zeiten. Das hat sich einfach als positiv erwiesen, dass man im Sommer, da haben die Lehrer und auch die Studenten ein bisschen mehr Zeit. Und die kommen dann häufiger. In der Gegend gibt es ja auch viele andere Kulturinitiativen. Also eigentlich ist Bezirk Freistadt da relativ gut gesegnet mit Kupfmitgliedern. Könnt ihr euch eh dann auf der Kupf-Landkarte anschauen, wen es da alle gibt. Unser Vorteil der Lokalbühne ist einfach, dass wir eine Kulturstätte also mit dem Kino haben, wo der Nachwuchs auch immer wieder zu uns kommt. Die können im Kino arbeiten mit 16, 17, 18 und dann gehen sie weg. Dadurch haben wir aber auch den Vorteil, dass wir da immer auch ein bisschen einen Nachwuchs haben, wo immer alle anderen Kulturinitiativen ein bisschen jammern. Es geht bei uns noch häufig, weil die dann ein paar dann da hängen bleiben und mit uns weiterarbeiten. So mit Filmgesprächen und dergleichen, 100 Live-Veranstaltungen, täglich Kinoprogramm, außer 30 Jahre lang jeden Tag offen gehabt. Ja, und das ist eigentlich das, was ich sage, das müsste eigentlich in jedem Bezirk möglich sein, dass man so eine Kulturstätte, wenn man so ein Kino hat, wo was anderes auch passiert, das jeden, wo die Leute einfach jeden Tag hingehen können, niederschwellig, einfach, dass man sich dort auch treffen kann. Das war eigentlich notwendig. Auf das wird es auslaufen. Und dafür sind solche Veranstaltungen wie das Festival der Regionen auch gut, dass man nämlich da einen Impuls setzt. Und in die Richtung sollten solche Festivals auch denken. Naja, wir haben immer wieder Junge gehabt, die irgendwas versprochen gekriegt haben von der Gemeinde, dass sie ein Rockfestival machen können. Auf einmal sind sie auch da gestanden, dann sind wir eingesprungen. Aber das ist mittlerweile, muss ich sagen, auch von der Gemeindeseite sehr angenehm. Da ist schon sehr viel mehr Verständnis auch für jüngere Veranstalter, dass man was machen kann. Freistadt ist ein Ort, eine Stadt, halt, wo es völlig unmöglich ist, irgendwo auch nur im kleinsten Bereich eine Fußgängerzone zu etablieren. Und wir haben es jetzt so gemacht, wir machen deshalb immer die Sommerkonzerte. Jedes Wochenende sperren wir die Salzgassen jetzt. Und dann nachher, während dem Filmfestival und vorher, also haben wir immer das Sommerkino, zwei, drei Wochen und mit dem Festival, dann ist halt auch also doch die Salzgassen einigermaßen oft zu. Und braucht kein Mensch als Kato, den Mensch schon. Ja, und das war nicht einfach am Anfang, weil, also ich muss sagen, es wird zusehends besser. Also so gesehen wird das Festival der Region also mit offenen Armen empfangen. Ja, danke.
Die Lokalbühne hat vor 21 Jahren beim letzten Festival der Regionen, das in der Region stattgefunden hat, 2001 die Eröffnung gemacht, damals am Hauptplatz in Freistadt. Da war jetzt hier federführende Verein dahinter. Die Lokalbühne wird auch bei dem kommenden Festival wieder eine wichtige Rolle spielen. Der Plan ist, diese Idee einer wie du gesagt hast, die gesperrte Straße, die Salzgasse vor dem Kino, also auch da vorne, für Aktivitäten während dem Festival zu nutzen. Das ist sozusagen eine Form der Kooperation. Also das Freie Radio und die Lokalbühne sind ganz wichtige Zugänge zu anderen Multiplikatoren, die selbst Zugänge haben zu anderen Multiplikatoren, Multiplikatorinnen in der Region. Und wenn es da sozusagen Fragen gibt, Kontakte, dann können die da sicher gerne weitervermittelt werden oder Einschätzungen zur Region. Das Thema Tschechien ist jetzt schon mehrmals angesprochen worden. Das ist etwas sozusagen die Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik, mit Tschechien, der Grenzverkehr, die ganzen Themen in dem Zusammenhang beschäftigen direkt oder indirekt die Region seit vielen Jahren, Jahrzehnten, in einer oder anderen Form. Und für dieses Festival hat sich das Festival vorgenommen, auch wenn wir sagen, an der Sommerauerbahn, dass die Sommerauerbahn nicht in Sommerau endet, sondern auch über die Grenze geht, haben wir uns vorgenommen, auch Projekte zu initiieren, zu ermöglichen, von tschechischen Künstlern, Künstlerinnen, Initiativen oder von Kooperationen, von grenzüberschreitenden Projekten, grenzüberschreitenden Kooperationen. Und da haben wir den Boris Hulka gebeten, für uns auf der tschechischen Seite ein bisschen eine Multiplikatorenrolle wahrzunehmen, sozusagen ein bisschen eine Botschafterfunktion des Festivals und auch als eine Schnittstelle zu möglichen Projektpartnern, Initiativen, Einreichenden in Tschechien zu sein. Wenn jemand ein Projekt einreichen möchte mit einem tschechischen Bezug, bitte mit der René Kontakt aufnehmen und wir schalten sozusagen kurz zum Boris, wenn es um mögliche Kooperationspartner, Orte oder einfach eine Einschätzung, was ist da möglich, mit wem kann man reden, wo sind sozusagen unsere Schnittstellen und Ansprechpersonen. Das ist die Rolle von Boris in dem Zusammenhang, sozusagen Schnittstelle nach Tschechien zu sein für mögliche Projekte. Grenzüberschreitende Projekte, aber es ist sowieso eine internationale Ausschreibung, auch wenn Sie Projekte aus Tschechien bewerben, dann werden wir das gerne mit Boris akkordieren. Die Grenze ist nicht die Grenze, sondern also die Region definiert sie entlang der Sommerauerbahn und darüber hinaus. 30 Jahren Festival der Regionen ganz unterschiedliche Zugänge gegeben. Es hat Festivals gegeben, die waren verstreut in ganz Oberösterreich. Es hat Festivals gegeben, die waren an einem einzigen Ort. Es hat Festivals gegeben im Oberen Mühlviertel, die waren an 3, 4 eng aneinanderliegenden Orten. Also es hat ein Festival gegeben in Windischgarsten, das war entlang der Bundesstraße. Das Thema, wie funktioniert so eine Wegstrecke, praktisch aus unterschiedlicher Richtung schon mehrmals abgehandelt worden. Bei dem Festival ist so die Grundidee dahinter, sich ein Festival über die Bahn zugänglich machen zu können. Also möglichst wenig davon abhängig zu sein, mit dem Auto dann von einem Ort zum anderen zu kommen. Und das ist auch vielleicht der praktische Bezug zur Bahn, das mit Ausnahme vielleicht von Gallner Kirchen unmittelbar an der Bahn liegt, ein Fokus auf die Bahnstrecke oder auf die Region an der Bahn liegt.
Dazu möchte ich noch ergänzen, wir haben, wie schon öfters heuer gesagt und auch heute, wird es ein Team von 5 Leuten geben, die für die Jurytätigkeit zuständig ist, wo jeder von den 5 Leuten einen anderen Schwerpunkt hat und daraus werden sich dann 20 bis ca. 25 Projekte je nachdem ergeben. Wenn die feststehen, wenn wir wissen, wie, was, wie, werden wir schauen, dass wir das einteilen. Wir bemühen uns, dass alle Informationen auf der Webseite sind, also bitte nachlesen auf der Webseite. Sollte es Fragen geben, bitte jederzeit an mich wenden. Genau, also wir wollen schauen, dass wir viele Leute verknüpfen können, dass wir auch Leute nach Tschechien bringen oder Tschechen nach Österreich, dass es da auch einen Austausch gibt. Wie es zum Beispiel mit leerstehenden Bahnhofsgebäuden ausschaut, werden wir mit der Zeit immer mehr einen Überblick kriegen. Wir sind auch schon in Gesprächen mit der ÖBB, was alles möglich wäre. Bei ein paar Dingen bitte um ein bisschen Geduld, aber sonst einfach anfragen und wir schauen, was möglich ist. Wir haben auch viele Vereine gebeten, als Kooperationspartner vorhanden zu sein, wenn sie zum Beispiel nur eine Lokalität haben, aber sonst nichts machen wollen, die einfach auch Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Da wird es dann auch nach und nach eine Liste geben. Am besten besten ist, dass wir einfach alle in Kontakt bleiben und uns austauschen und wenn ihr Ideen habt, einfach mal anfragen, ob das möglich wäre. Wieso das Ziel ist, dass im September dann die Projekte feststehen und man sich dann auch noch verknüpft und schaut, was möglich wäre. Zum Programm, ja, es wird zwei Schwerpunktwochenenden geben, aber es wird dazwischen auch Programmpunkte geben. Wir haben am Montag auch ein Treffen gehabt mit unserem Programmierer von der Webseite und wir würden gern, sobald die logistischen Sachen soweit stehen, dass man wie beim Zug Station eingeben kann und es wird dann quasi im Idealfall wirklich eine Strecke rausgespuckt werden für die Gäste, dass sie wissen, wann sie wohin kommen und wie und was sie benötigen. Also das ist unser Ziel. Budget bis zu 20.000 Euro angelegt, aber es gibt auch, wenn ihr auf der Homepage schaut, unter Einreichung gibt es dann unten eine Kalkulationsvorlage. Sie muss nicht verwendet werden, aber es ist vielleicht eine Hilfestellung. Die Projekte müssen von der Jury gewählt werden, damit was entstehen kann. Und prinzipiell wollen wir schon schauen, dass wir die Knotenpunkte und Kontaktpersonen sind. Und natürlich werden wir auch wissen, was jetzt Wünsche sind von kreativen Künstler, KünstlerInnen. Dann können wir auch näher auf das dann noch eingehen. Aber prinzipiell wollen wir alles. Aber es ist natürlich auch möglich, dass man uns anfragt, hey, ihr habt da gesehen, da ist der und der Ort, wie wäre es möglich, dass man den bespielen könnte, weil ich würde gern für meine Projekteinreichung genau den Ort haben. Also wir schauen, dass wir so gut wie alles irgendwie ermöglichen und schauen, dass das funktioniert.
Wie die Fina gesagt hat, geht es im ersten Schritt einmal um die Idee, um die künstlerische, kulturelle Idee und dann im nächsten Schritt um die Frage, mit wem, an welchem Ort vielleicht konkret, ist machbar, realisierbar, also sozusagen die Machbarkeitsanalyse kommt dann nach der Idee, aber ich glaube, das Programmboard wird zunächst einmal sich die Projekteinreichungen nach der Idee anschauen und sozusagen jene Ideen auswählen, die aus der Sicht des Boards spannend sind und in dem nächsten Schritt werden wir halt dann über uns die Projektideen genauer anschauen und sie fragen, kann man es realisieren, wo, mit welchen Partnern etc., an welchen Orten ein gemeinsames Projekt realisieren kann oder über die man dann die Personen findet und die Vereine findet, mit denen man zusammenarbeiten kann.
Es ist vielleicht auch ein bisschen als Prozess zu verstehen. Also es ist ja, dadurch wir jetzt auch nicht in dieser Region eingespielt sind, ist es einfach ein bisschen miteinander und wo man dann auch schauen muss, vielleicht wäre das eine Projekt da, wo es vielleicht ideal gedacht wäre, voll geil gewesen, aber vielleicht macht es irgendwo anders noch viel besser, wo vielleicht dann mehr Raum ist oder das dann besser zum Projekt passt. Was wir auch versuchen werden zu ermöglichen ist, weil natürlich der Zug jetzt nicht wie gewohnt im 5-Minuten-Takt fährt, dass man auch so Verweilorte vielleicht an Bahnhöfen schafft, wo was stattfindet, aber auch dann Alternativmöglichkeiten gibt, um dort zum Beispiel dann wieder wegzukommen oder weiterzukommen, sei es jetzt mit einem Rad oder als Wanderweg oder da sind wir noch recht offen und es wird sich sehr viel erst dann ergeben und es wird auch dann in der Abstimmung, wenn die Projekte ausgewählt sind, ein schöner Prozess werden.
Also für mich eine wichtige, wesentliche Vision wäre, dass man es wirklich schafft, die Brücke vom Zeugnis Kunst- und Kulturfestival zur Region zu schaffen und möglichst viele Initiativen, Player aus der Region in der einen oder anderen Form einbringt. Also natürlich als Publikum, als Nutzerinnen, Mitwirkende an den Projekten selbst, aber auch als Projektakteurinnen und Akteure.
Weiteres Ziel ist, also es ist für nächstes Jahr auch der Schwerpunkt, wirklich regional zu arbeiten, auch regionale Kulturvereine, Institutionen, AktivistInnen und KünstlerInnen anzusprechen, auch die einfach nach der Corona-Krise ein bisschen zu stärken, dann wie, glaube ich, das seit 30 Jahren jetzt auch der Fall ist, dass man einfach schaut, wie kann Land und Region zusammenkommen, wie lässt sich das verbinden und natürlich auch ganz wichtig Impulse setzen. Was kann alles möglich sein und wie erreichen wir das? Da sind wir aber in guter Zusammenarbeit und sehr optimistisch, dass uns viel genehmigt wird, aber natürlich nicht alles. Aber es geht halt auch um die Impulse, dass Aufmerksamkeit gemacht wird und daran gearbeitet wird.